Freunde, wenn ich das Wort Mission höre, dann kriege ich die Krise. Gestern in unserem Forum, wir saßen zusammen und ich habe diese Frage sozusagen gestellt, was empfindet ihr, was denkt ihr, wenn ihr das Wort Mission hört? Und das kam ganz spontan als erstes, dann kriege ich die Krise. Wir haben uns darüber unterhalten, was ist eigentlich Mission und was für Bilder von Mission und Evangelisation sind in unseren Köpfen da. Und wir haben festgestellt, das sind sehr verschiedene und bei vielen sind es auch sehr negative. Das basiert auf Erfahrungen, die man früher gemacht hat bei bestimmten Veranstaltungen, wo man das Gefühl hatte, hier wird Druck ausgeübt, hier werden Menschen gezwungen, Christen zu werden oder hier wird mit dem höllischen Feuer gedroht oder so. Und das hat bei vielen ausgelöst, Mission, Evangelisation, das ist nichts, was bei mir gute Gefühle auslöst. Es gab auch einige, die sehr schöne Erfahrungen damit gemacht haben, die erzählt haben davon, dass sie auch bei einer Großveranstaltung angesprochen worden sind, berührt worden sind und dass es ihr Leben verändert hat. Also auch das gab es. Es war ein sehr, sehr unterschiedliches Bild. Wir haben dann miteinander überlegt, was ist denn eigentlich Mission? Worum geht es denn eigentlich? Und ich werde jetzt nicht unser fünfstündiges Beisammensein kurz wiederholen. Ich möchte das aber sagen als Einleitung in den Bibeltext, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Denn der stellt für mich so etwas dar wie eine Grundlage von dem, worum es eigentlich geht. Was ist es eigentlich? Ihr habt den Text vorhin vorgelesen, gehört. Was ist das eigentlich für eine Situation, die uns da vor Augen geführt wird? Da ist ein Zollbeamter. Irgendwo in Galiläa vor 2000 Jahren ungefähr. Es ist ein reicher Mann. Der hat eine Zollstation am Stadttor. Und diese Zollstation, die hat er von den Römern gepachtet. Der Pachtpreis, den er dafür an die Römer abgeben musste, das war etwas, was er regelmäßig abführen musste. Aber all das, was darüber hinausging, und die Preise konnte er selber machen, all das, was darüber hinausging, das floss in seine eigene Tasche. Gute Situation eigentlich. Keine Konkurrenz, keiner kontrolliert ihn. Er muss nur regelmäßig sozusagen seine Steuern zahlen, sonst ist alles okay. Ein Zollbeamter irgendwo in Galiläa vor 2000 Jahren. Dieser reiche Mann war zugleich ein armer Mann. Denn man mochte ihn nicht. Er war unten durch bei vielen Leuten. Er war in der Gesellschaft geächtet. Man sprach über ihn, nicht nur hinter vorgehaltener Hand, hieß es, ach, diese Zöllner, diese Ausbeuter, diese Betrüger, diese Halsabschneider, diese Wegelagerer und so weiter, lauter solche Ausdrücke. Die nehmen doch, was sie kriegen können, die kriegen den Hals nicht voll genug und so weiter. Diese Meinung bestand über den Zollbeamten Matthäus und sicher nicht zu Unrecht. Aber es gab noch einen Grund, warum er nicht gut angesehen war, dieser Mann. Denn weil er mit den Römern zusammenarbeitete, von denen er ja die Zollstation gepachtet hatte, war er bei den frommen Juden unten durch. Das war sozusagen ein Unding, was er machte. Die Römer, die Feinde, die Besetzer unseres Landes, das war politisch schon mal verwerflich. Und es waren ja auch noch Ungläubige, es waren die Unbeschnittenen. Und mit denen konnte man sich auch nicht zusammentun. Wer als Jude mit den Unbeschnittenen, mit den unreinen Römern gemeinsame Sache machte, der machte sich selbst unrein, schuldig vor Gott und schuldig auch vor der Gemeinde. Und deshalb gibt es oftmals diese Sache, dass das fast in einem Atemzug erwähnt wird in der Bibel, Zöllner und Sünder, das ist sozusagen eins, Zöllner und Sünder. Zöllner, das sind Sünder. Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will. Menschen, die man meidet, Menschen, deren Sünde ansteckend ist wie die Pest. Also ein armer, reicher Mann. Arme, reiche Menschen gibt es auch in unserem Land, gibt es auch in unserer Stadt, vielleicht auch in der Gemeinde. Menschen, die auf irgendeine Weise verachtet oder ausgegrenzt werden, weil sie zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gehören, die in Verruf geraten ist, über die man die Nase rümpft. In unserem Bibeltext, im Matthäusevangelium, begegnet Jesus Matthäus. Und er tut das auf eine Art und Weise, wie Matthäus das zuvor noch nie bei einem frommen Menschen erlebt hat. Ich möchte euch einladen, nochmal auf Jesus zu schauen in diesem Text und zu gucken, wie er eigentlich diesen Menschen wahrnimmt, wie er auf ihn eingeht, wie er mit ihm umgeht und auch mit denen, die sein Verhalten, also das Verhalten Jesu, kritisieren. Ich hoffe, dass wir dabei merken können, dass dieser Bibeltext nicht nur ein alter Text ist, sondern eine Geschichte, die uns persönlich betrifft. Mein erster Gedanke: Jesus sieht einen Menschen. Jesus sieht einen Menschen. Mit diesem einfachen Satz fängt die Berufungs- und Glaubensgeschichte des Matthäus an. Matthäus, einer der 12 Jünger, einer aus dem engsten Jüngerkreis, einer, der später Apostel und Gemeindegründer wurde. Hier fängt sein Weg an. Und die Luther-Übersetzung, darum habe ich den Text auch nach Luther vorlesen lassen, übersetzt richtig: Jesus sieht einen Menschen am Zoll sitzen. Jesus sieht einen Menschen am Zoll sitzen. Und diese Formulierung, die ist schon so interessant, dass da eben nicht steht: Jesus sieht einen Zöllner. Jesus sieht einen Betrüger da sitzen. Jesus sieht einen Unreinen da sitzen, einen Schuldigen. Nein, das heißt, Jesus sieht einen Menschen am Zoll sitzen. Es ist so, als würde Jesus hindurchsehen, durch die ganze äußere Fassade dieses armen, reichen Mannes. Jesus sieht hindurch, auch durch all die Vorurteile und festgefassten Meinungen, die im Volk über diesen Mann bestehen. Jesus lässt sich nicht vom äußeren Schein gefangen nehmen. Er blickt durch. Und was sieht er? Er sieht einen Menschen. Und er sieht einen Menschen, der einen Namen hat. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Ein Menschen, der einen Namen hat, ein Menschen, der einen Wert hat, weil er von Gott geschaffen und geliebt ist. Und er sieht in diesem Menschen auch die ganze Sehnsucht, die in diesem Matthäus drinsteckt, die Sehnsucht nach einem Leben, das anders ist als das Leben, was er führt. Die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht danach, dass ihm Menschen mit Wertschätzung und Achtung begegnen. Liebe Gemeinde, hier fängt Christsein an, genau an dieser Stelle, wo Jesus einen einzelnen Menschen sieht und ihn beim Namen ruft. Das ist die Urerfahrung von Menschen, die zu Jesus finden, die zum Glauben kommen. Jesus hat mich gesehen, mich bei meinem Namen gerufen und mich in seine Nachfolge gerufen. Das ist der Anfang des Christseins. Ich weiß nicht, wie lange das für euch jetzt zurückliegt, dass ihr Christen geworden seid, oder ob ihr euch vielleicht an diese Momente in eurem Leben erinnern könnt, wo das vielleicht auch nochmal neu klar und wichtig geworden ist, wie Gott mit euch umgeht. Er sieht euch, er nennt euch beim Namen und er ruft euch zu sich. Für mich ist das eine große Erfahrung, und immer wieder, wenn ich das spüre, dass ich so von Gott angesehen und geliebt bin, ja, dann merke ich, dann geht mir auch das Herz auf, das tut mir gut. Das ist ja allein schon auch so, wenn ich das mit Menschen merke, wenn da einer ist, der mich ansieht, der mich mit meinem Namen nennt. Ich neige jetzt im Alter dazu, manchmal Namen zu vergessen, das tut mir auch leid, aber ich merke, das ist ein Unterschied, ob man mit Namen angesprochen wird oder nicht. ob man wahrgenommen, gesehen wird, ob man, wir sprachen da eben noch kurz vorne in der ersten Reihe, ob man wertgeachtet wird, das braucht jeder von uns. Und wenn einem das dann entgegenkommt von Gottes Seite her, von dem Gott, der vollkommen rein und ohne Schuld ist und dann einem mit so einer Weise begegnet, das ist überwältigend. Ich bin von Gott angesehen, ich bin von Gott gerufen, trotz all meiner Macken, meiner Fehler, trotz meiner Schuld. Da ist einer, der mich durch und durch kennt, der auch meine Masken durchschaut, der genau weiß, wo ich mir vielleicht was vormache oder anderen und der trotzdem bedingungslos Ja zu mir sagt. Das ist der Anfang des Christseins. Mich begleitet zurzeit ein Lied, das hätte ich euch am liebsten vorgespielt, aber es ist auf Englisch. Ich sage es euch einmal, guckt euch das mal im Internet an. Das ist ein sehr, sehr schöner Titel. Das ist von Lauren Daigle und da heißt es in dem Refrain: Du sagst, ich bin geliebt, wenn ich nichts fühle. Du sagst, ich bin stark, wenn ich schwach bin. Du sagst, ich bin gehalten, wenn es bei mir nicht reicht. Wenn ich mich nirgends zugehörig fühle, sagst du, ich gehöre zu dir. Das sagt Gott zu uns, zu jedem Einzelnen. Toll. Mit dieser Erfahrung fängt Christsein an und mit dieser Erfahrung fängt Mission an. Die Jünger von Jesus, das waren ausnahmslos Leute, die in der damaligen Gesellschaft nichts zählten. Sie alle erlebten durch die Annahme Jesu eine ungeheure Aufwertung. Paulus hat dazu einmal im 1. Korintherbrief geschrieben: Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht Einfältigen. Die Außenseiter und Versager, die werden von Jesus in die Nachfolge gerufen. Und es ist ja auch durchaus nicht so, dass später dann alles auf einmal gut war, dass aus diesen Menschen dann auf einmal gleich Helden geworden sind. Manchmal, wenn man sich das Neue Testament, die Geschichten der Jünger Jesu anguckt, dann liest sich das auch so ein bisschen wie Pleiten, Pech und Pannen. Da ist auch ganz schön viel schief gelaufen. Gucken wir uns mal den Petrus an, der immer dazu neigte, so großmäulig zu sein. Und auf einmal, als die erste große Welle, also aus dem Wasser geht, die erste große Welle auf ihn zukommt, da fängt er an zu schreien. Oder später hat er gesagt, ich werde immer zu Jesus stehen, und dann hat er Jesus dreimal verleugnet. Und trotzdem sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen. Warum? Weil Jesus tiefer schaut. Weil Jesus auch in diesem Mann mit seinen Macken und seinen Grenzen die Liebe sieht. Und das ist das, was zählt. Und der Zolleinnehmer Matthäus, der wurde später auch ein solcher Bote, ein Missionar für Jesus. Aber es fing alles damit an, dass Jesus ihm in die Augen geschaut hat und einen Menschen gesehen hat. Die Frage an uns: Wie nehmen wir andere Menschen wahr? Gelingt es uns, mit den Augen Gottes zu schauen, mit den Augen Jesu zu schauen? Die Namen, die Bezeichnungen sind heute anders als damals. Wir haben nicht mehr so zu tun mit Zolleinnehmern oder mit Fischern oder so. Aber wie ist das eigentlich, wenn wir Menschen sehen und sie dann vielleicht gleich in eine bestimmte Gruppe einsperren? Wir sprechen von Asylanten, von Flüchtlingen, manchmal über die Menschen, die am Bahnhof sitzen, abfällig von Pennern, von Leuten, die Alkoholprobleme haben, von Alkoholikern. Und das sind immer irgendwelche Gruppen, immer irgendwelche Schubladen. Und wir diskutieren vielleicht am grünen Tisch über ihre Probleme, aber wir kennen die Leute nicht mit Namen. Wir sehen sie nicht als Einzelne. Sie bleiben anonym. Es sind die Asylanten, die Penner, die Alkoholiker. Wir können keinen auch nur mit einem Namen nennen, weil wir keinen persönlich kennen, weil sie nicht zu unseren Bekannten und nicht zu unseren Freunden zählen. Jesus sieht einen Menschen am Zoll sitzen, mit dem Namen Matthäus. Damit fängt Mission an, mit dem Blick in die Augen eines Menschen. Ein Blick, der ihm seinen Wert zurückgibt, der ihm sagt, du, ich achte dich und ich wünsche dir, dass sich dein Leben entfalten kann und ich glaube daran, dass Gott dir dabei helfen kann. Damit fängt Mission an. Manchmal fällt es uns nicht leicht, Menschen, die anders sind als wir, die anders aussehen, einer anderen Kultur angehören oder einen ganz anderen Lebensstil vielleicht auch pflegen als wir, diese Menschen so anzunehmen. Aber damit beginnt Mission. Und wir haben gestern auch darüber gesprochen, für viele ist der Begriff Mission immer gleichbedeutend mit einer Art von Großveranstaltung, die es geben muss, wo ganz viele Leute hinkommen. Das kann auch ein Teil sein. Aber hier bei Jesus, da lernen wir zunächst mal diese ganz persönliche Art der Mission. Auf einen Menschen zugehen, einen Menschen wahrnehmen und sehen und ihm zum Freund werden. Aktionen, die können manchmal auch, da kann man sich's auch mit leicht machen. Da kann man sagen, so, ja, wir holen uns irgendeinen guten Redner hierher, der füllt uns die Bude und dann kommen die Leute und der sagt ihnen dann, was sie tun sollen. Nein, es geht hier um jeden Einzelnen und auch um jeden Einzelnen von uns, der Jesus nachfolgt. Wir alle sind beauftragt, das, was wir empfangen haben, auch weiterzugeben. An Annahme, an Wertschätzung, an Liebe durch Gott. Ich möchte das lernen, von Jesus Menschen mit seinen Augen zu sehen. Mission fängt nicht mit klugen Methoden an und auch nicht mit vollmächtiger Verkündigung. Ich finde es toll, dass wir da gerade auch als Gemeinde so in den Foren drin sind, in so einem Prozess zu überlegen, was kann das denn konkret für die Gemeinde Oberhausen heute bedeuten? Und es gibt viele schöne kreative Ansätze, die hier schon gedacht worden sind. Mission beginnt damit, dass sich Christen auf den Weg machen und andere Menschen zu Gott lieben. Ja, zu Gott lieben. Jesus sucht Gemeinschaft mit den Außenseitern. Die kurze Begegnung zwischen Jesus und Matthäus dort draußen an der Zollstation, naja, das hätten die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus vielleicht noch vergeben. Aber das, was danach kommt, das war für sie ein Schlag ins Gesicht. Jesus setzt sich an einen Tisch mit Matthäus und mit vielen anderen stadtbekannten Zöllnern und Sündern, die dazugekommen sind. Das gemeinsame Essen, die Tischgemeinschaft, das war für die Juden etwas ganz besonders Wichtiges. Es hatte eine besondere Bedeutung. Wer einen anderen zum Essen einlud, der sagte damit, ich möchte dein Freund sein. Und wer eine Einladung zum Essen annahm, der bekannte damit, ich lasse mich auf das Freundschaftsangebot des anderen ein. Für einen Frommen ging es sogar noch einen Schritt weiter, denn die Tischgemeinschaft war eine Gemeinschaft vor Gott, nicht nur eine Gemeinschaft unter Menschen. Und deshalb war das für einen Frommen geradezu undenkbar, mit einem unbeschnittenen Heiden oder mit einem bekannten Sünder zusammenzusitzen. Weil das macht man nicht. In der Gemeinschaft vor Gott ist man nicht mit solchen Leuten zusammen. So dachten sie, so empfunden, haben sie empfunden. Und sie hatten sogar Angst davor gehabt, dass sie, wenn sie so jemanden einladen zu sich zum Essen, dass die Schuld, die er hat, dass die dann auf sie übergeht, dass sie also seine Schuld dann auch noch mit abbekommen und ein Teil davon werden. Jesus denkt da völlig anders und er durchbricht dieses Denken. Er hat keine Berührungsängste mit Sündern und Außenseitern. Im Gegenteil, er weiß sich beauftragt, genau zu diesen Menschen zu gehen und mit ihnen Gemeinschaft zu suchen. Er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Die Geretteten brauchen keinen Heiland, sondern die Suchenden. Ich frage mich das manchmal, wenn ich so auf und ab gehe in verschiedenen Gemeinden, ob wir das so eigentlich als Gemeinden verstanden haben, diese Botschaft. Denn eigentlich heißt das ja, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, die Nichtchristen, den Gottesdienst mehr brauchen würden als wir. Dass das eigentlich das Ziel wäre, dass Menschen hierher kommen, die auf der Suche sind. Manchmal tun wir in der Gemeindearbeit so, als wäre die Gemeinde einfach nur ein Selbstzweck, als wären wir nur für uns da, als ginge es nur darum, uns selbst möglichst gut zu betreuen und aufzubauen. Nichts gegen gute Betreuung in der Gemeinde, das ist wichtig, Diakonie ist wichtig, dass wir unsere Kranken besuchen, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber wenn der Blick nur noch fokussiert ist darauf, dass wir uns genügen, dann fehlt etwas. Dann haben wir etwas verloren von dem, was Jesus eigentlich wollte. Vielleicht leben wir manchmal ähnlich wie die Schriftgelehrten damals, so auf einer Insel der Seligen, ohne echten freundschaftlichen Kontakt mit denen, die außen vor stehen. Fragt euch das vielleicht einmal selber so zur Selbstprüfung. Hast du Freunde außerhalb der Gemeinde, außerhalb der christlichen Kreise? Pflegst du diese Freundschaften, Freundschaften vielleicht in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder in einem Sportverein oder wo auch immer? Und die andere Frage, bekommen die eigentlich was mit davon, dass du an Jesus glaubst? Oder ist dir das eher peinlich? Darüber haben wir gestern auch gesprochen, dass es manchmal gar nicht so leicht ist und dass es auch manchmal gar nicht gut ist, da immer gleich bei jemandem mit der Tür ins Haus zu fallen. Aber so ein einfacher Satz wie, ich glaube an Gott oder für mich ist Gemeinde etwas Wichtiges, das kann manchmal ein Nachdenken und auch ein Gespräch auslösen. Es sind nicht die großen Predigten, die von uns erwartet werden, sondern ein einfaches Zeugnis von dem, was wir glauben und was uns ausmacht. Bei Jesus geht es noch einen Schritt weiter. Er wird ein Freund. Er wird ein Freund von den Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Er befreundet sich mit Verachteten und Außenseitern. Und das waren keine Freunde, mit denen man sich schmücken konnte. Das waren genau die Menschen, die in ihrer Gesellschaft am Rand standen. Die Zöllner, die Fischer, die Ehebrecherin, alles Menschen, die bei der High Society unten durch waren. Die Pharisäer sagten Jesus, wenn du dich mit solchen Menschen einlässt, dann kündigen wir dir die Freundschaft auf. Wir sammeln gerne angenehme Menschen um uns herum, Menschen mit einem guten Charakter, möglichst auch noch mit einem schönen Gesicht, mit denen ist man gerne zusammen. Aber wie ist es mit den schwarzen Schafen? Haben die auch ihren Platz in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Und ein letztes. Jesus will veränderte Herzen statt milder Gaben. Jesus will veränderte Herzen statt milder Gaben. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das ist ein Satz aus dem Alten Testament, den Jesus zitiert und den er den Schriftgelehrten und Pharisäern vorhält. Gott Opfer bringen, das konnten die unheimlich gut. Ihre Gebets- und Fastenzeiten einhalten, darin waren sie spitze. Und eine hohe Kollekte zusammenlegen, überhaupt kein Problem. Aber, dass sie Gott noch an ihr Herz ranließen, damit hatten sie ein Problem. Dass er zu ihnen reden konnte und sie verändern konnte, ihr Herz erwärmen konnte für die Not anderer Menschen, da waren sie verschlossen. Und genau das ist das, was Gott will, was Jesus will. Er will, dass wir ein offenes und warmes Herz für andere Menschen bekommen. Er will, dass wir lernen, mitzuleiden mit der Not anderer, uns treffen zu lassen davon, dass es uns nicht egal ist. Dass es uns nicht egal ist, wenn ein Mensch, der uns zum Freund geworden ist, wenn sein Asylantrag abgelehnt worden ist. Dass es uns nicht egal ist, wenn ein Mensch, der mit dem Alkohol nicht klarkommt, wieder einen Rückfall hatte. Dass es uns nicht egal ist, wenn ein Mensch, der vielleicht kurz vor seinem Tod ist und keine Hoffnung hat, einfach so ins Dunkel gehen muss. Wie können sich denn eigentlich Herzen verändern? Wie können wir uns verändern? Ich denke, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der etwas zu tun hat mit unserer Beziehung zu Gott, dass wir immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, ich merke, mein Herz ist an bestimmten Stellen hart und das merkt jeder von uns immer wieder mal. Ich möchte, dass du mich an dieser Stelle warm und weich machst, also sich selber Gott hinhalten. Und es hat auch etwas zu tun mit unserer Beziehung zu den Menschen. Ich merke, dass wenn ich auf Menschen zugehe, wenn ich mich auf Menschen einlasse, wenn ich Gespräche suche, dass das immer etwas verändert. Und darum bin ich auch sehr hoffnungsvoll hier für euch als Gemeinde, wenn ihr solche Ideen, die gestern zum Beispiel da waren, wie, ja, lass uns hier überlegen, wie wir unseren Garten nutzen können oder wie wir solche Feste wie beim Erntedankfest, solche Gottesdienste machen können, wo Orte der Begegnung sind, Orte des Gesprächs sind, wo man sich in die Augen gucken kann, wo man Menschen sehen kann. Ich glaube, das wird etwas verändern. Und ich wünsche euch das von Herzen, dass das passiert, dass die Gemeinde Oberhausen so zu einem Ort wird, wo Menschen merken, hier bin ich angenommen, hier bin ich wertgeschätzt, hier lerne ich Gott und Jesus Christus in seiner Liebe kennen. Amen.